Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche. Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Willkommen in der Zukunft und hier bei Radio Micro Europa auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon begrüßt euch Anastasia Timoschenko und ihr hört die Ausgabe unseres Mikro-Europa-Studio-Talks zu einem heißen Thema, das in den letzten 20 Jahren sehr oft in der Politik und in den Medien behandelt wurde. Es geht um eine nachhaltige Energiequelle, die für jeden verfügbar, aber nicht für jeden nutzbar ist. Die Sonnenenergie. Zu Gast am Mikrofon begrüße ich heute eine Person, welche diese Energie für jeden nutzbar macht. Martin Walz, Geschäftsführer von Martin Walz Elektro- und Solartechnik in Simonsheim bei Calw. Hallo Martin.
Hallo Anastasia, vielen Dank für die Einladung.
Bitteschön. Alle, die uns zuhören, Martin Walz und ich kennen uns schon bereits einige Zeit persönlich. Herr Walz, wäre es daher in Ordnung für Sie, wenn ich Sie duze?
Ja klar, gerne.
Gut, doch bevor wir mit dem Thema beginnen, hören wir uns Any Way You Look At It von The Rolling Stones an.
You must admit I'm lucky to be in love with you. And people say I'm cynical, they never want the truth. But life it has more twists and turns than found in any book. Travel far away across the seas of doom to undiscovered countries, but I'll come back to you. You like a beacon shining out. I'll be there for
Das war Any Way You Look At It von The Rolling Stones. Am Mikrofon ist Anastasia Timoschenko und zu Gast in unserem Studio Martin Walz, Geschäftsführer von Martin Walz Elektro- und Solartechnik. Dass die Sonne Energie liefert, ist schon lange bekannt. Doch bis diese für die Energieerzeugung gezielt genutzt wurde, ist ebenso eine lange Zeit vergangen. Vor 25 Jahren hat Martin die Initiative ergriffen und ein Unternehmen gegründet, um genau dieses Thema anzugehen. Martin, wie ist die Idee entstanden? Was hat dich zu einer Auseinandersetzung mit erneuerbaren Energien bewegt?
Ja, der Start war eigentlich als ganz normal als Elektroinstallateur in Calw. Aber ich hatte schon von Anfang an immer die Idee im Kopf, die Sonne muss die Energie liefern, die Sonne muss warmes Wasser machen. Und im Laufe der Zeit wurde mein Elektroinstallationsbetrieb dann zum Solartechnikbetrieb, der erstmal noch Solarthermieanlagen gebaut hat. Und später natürlich dann, als das Thema mit Photovoltaik aufkam, sehr stark in dem Bereich Photovoltaik, wurde ich dann aktiv.
Kannst du mir irgendwas ein bisschen über dein erstes Projekt erzählen? Wie hast du angefangen?
Ja, also mein erstes Photovoltaikprojekt, reden wir mal davon, das war die Bürgersolaranlage auf dem MVL-Gymnasium in Calw Stammheim damals. Und davor war noch natürlich eine Initiative von der Stadt Calw. Also ich war Mitglied im Arbeitskreis Energie der Stadt Calw. Und da gab es schon ein paar Kontakte zu Franz Alt und auch zu anderen Bürgern oder Gemeinden, die solche Sonnenprojekte auf öffentlichen Gebäuden umgesetzt hatten. Und das war dann unser erstes konkretes Projekt vom Arbeitskreis Energie und auch von mir, von der Firma.
Und wie war das mit der Finanzierung? Weil ich glaube, nicht viele Menschen wussten damals, was eigentlich Sonnenenergie ist, beziehungsweise wie wird das alles gemacht und erzeugt. Wie kamst du zu den Menschen und hast gesagt, so, ja, ich bin Martin Walz und ich gründe jetzt eine Firma und möchte ihren Solaranlage installieren? Oder was hast du gemacht?
Ja, also dieses Projekt wurde damals umgesetzt, wie gesagt, im Bereich Arbeitskreis Energie von der Stadt Calw. Und wir haben damals Mitgesellschafter gesucht, die praktisch die Projektfinanzierung mitmachen. Und darunter fanden sich dann unter anderem der ehemalige Oberbürgermeister von der Stadt und einige wichtige Leute der Stadt, also die im Gemeinderat saßen, im Kreistag und natürlich auch interessierte Bürger, die sich dann im Bereich Sonne engagiert haben und dort auch ihr Geld investiert haben.
Gab es dann auch irgendwelche kritische Stimmen vielleicht?
Ja, natürlich. Am Anfang war die Technologie damals war natürlich relativ teuer. Das war 2001, wurde das Projekt umgesetzt und wir hatten, glaube ich, eine Investitionssumme von 150.000 Euro. Die man irgendwo zusammenkriegen musste. Und es hieß dann, jeder Gesellschafter musste 2000 Euro auf den Tisch legen und der Rest von der Anlage wurde dann finanziert. Aber inzwischen ist das Ding schon längst bezahlt und jeder Gesellschafter hat längst auch seinen Anteil wieder zurückbekommen und noch eine gewisse Rendite obendrauf.
Okay, das war sicherlich nicht einfach für dich, sich auf einem relativ unbekannten Medium zu bewegen. Erzähl mir bitte, inwiefern sich das, was du tust, verändert hat?
Ja, also die Technologie von damals, das war halt in den Anfängen. Inzwischen haben wir einfach durch die Massenproduktion, die in Deutschland erstmal den Grundstein gelegt hat, weltweit, also Deutschland, Japan waren die größten Märkte und die Entwicklung. Und inzwischen ist diese Entwicklung so günstig oder die Energie, die daraus entsteht, so günstig, dass eben die Solarenergie, also Photovoltaikanlage, weltweit die günstigste Energieform sind. Also man kann schon in Deutschland unter 5 Cent pro Kilowattstunde den Strom herstellen und in anderen Ländern mit mehr Sonneneinstrahlung natürlich noch entsprechend günstiger.
Okay, und wie sieht dein Angebot heute aus? Was bietest du den Menschen?
Ja, wir machen inzwischen ganze Lösungen, also für Gebäude, Also am Beispiel von einem Neubau zum Beispiel kann ich das so darstellen: Wir bauen die Photovoltaikanlage aufs Dach, wir machen dazu einen Akkuspeicher in den Keller und in der Regel im Neubau sind wir schon bei hoher Quote mit Wärmepumpe. Das heißt, die Wärmepumpe braucht elektrischen Strom, den ich zum Großteil auf dem Dach erzeugen kann. Der Haushalt braucht Strom, also vom Kunde. Und der Überschuss, der da entsteht, im Sommer zum Beispiel, der wird dann dem Netzbetreiber ins Netz eingespeist und noch mit einem geringen Betrag von zurzeit 11 Cent vergütet.
Okay, und kannst du mir ein bisschen über Speicher erzählen? Also ob das gut ist jetzt oder vielleicht doch nicht so?
Ja, also inzwischen hat sich die, wir haben also, ich kann dazu sagen, vor 6 Jahren ungefähr begonnen mit Akkuspeichersysteme und haben jetzt in der Zeit, in der kurzen Zeit, rund 400 PV-Anlagen mit Akkuspeicher installiert. Die Akkuspeicher, anfänglich waren das noch Bleiakkus zum Teil, aber dann seit 2-3 Jahren gibt es eigentlich nichts anderes mehr als Lithium-Ionen-Speicher, die sehr sicher, zwar ein bisschen schwerer sind wie die im Auto, aber sehr sicher sind und im Keller stehen und sehr zuverlässig funktionieren.
Okay, und warum tut sich Politik so schwer, um das zu fördern?
Ja, die Politik tut sich nicht schwer, aber die Förderprogramme werden halt teilweise von Leuten gemacht, die keine Ahnung von praktischen Anwendungen haben. Und die, also zum Beispiel das Förderprogramm, das es gab bis vor kurzem von KfW für die Akkuspeicher, war halt einfach so gemacht, dass für die meiste Kunden das quasi nicht interessant war, die Förderung in Anspruch zu nehmen, aufgrund von anderen Regularien, die dann damit zusammenhängen.
Und was ist mit Lobbyismus?
Ja gut, Lobbyismus haben wir in unserer Branche ja keinen. Wir sind ja lobbyfrei, wir sind ja die Bewegung erneuerbare Energien. Zumindest nennen wir uns so. Wir haben in Deutschland jetzt 1,6 Millionen Photovoltaikanlagenbetreiber, also in der Regel Privatleute, Kleingewerbe oder Landwirte. Und wir machen Energiewende von unten, weil Unterstützung von oben haben wir keine. Das geht einfach in diese Richtung. Also von unten rauf geht die Energiewende, von oben runter gibt es nur Konzerne und Politiker.
Und warum nicht?
Das liegt einfach an dieser Lobbypolitik. Also die Kohlelobby oder die Atomlobby, die haben ja natürlich kein Interesse, dass jeder seinen Strom selber macht oder geschweige denn den auch noch speichert und dann nutzt, wenn es Nacht ist. Die wollen natürlich ihre Strommenge verkaufen, möglichst gut und möglichst teuer. Und unsere Branche spricht da komplett dagegen. Wir möchten ja, dass unsere Kunden so wenig wie möglich Strom noch kaufen müssen und so viel wie möglich selber erzeugen, speichern und noch mit dem eingespeisten Strom ein bisschen Geld verdienen.
Okay, du redest jetzt über deine Kunden. Was ist eigentlich deine Zielgruppe? Irgendwelche Unternehmen oder einfach Privatpersonen?
Ja, sowohl als auch. Also wir haben so, also unsere Kundenstruktur ist schon so 70% Privatkunden, also Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus im Altbau oder im Neubau. Aber wir haben natürlich auch zum Beispiel Landwirte, die große Dächer haben, die dann Volleinspeiseanlagen machen oder natürlich im gewerblichen Bedarf, wo die Gewerbetreibenden den Strom vom Dach zum Beispiel für 6 oder 8 Cent erzeugen können und damit deutlich günstiger sind als die Angebote von den großen Anbietern, Netzbetreibern und so weiter.
Dankeschön, Martin. Ein sehr interessantes Thema heute. Aber bevor es weitergeht, hören wir uns Acid Dreams von The Monsters and After Dark von Tito und Tarantula an.
Sugar, I'm not your snowman. Oh, baby, have the acid made. Gonna
Hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Das war Acid Dreams von The Monsters and After Dark von Tito und Tarantula. Am Mikrofon ist Anastasia Timoschenko und zu Gast im Studio habe ich Martin Walz, der seit 25 Jahren selbstständig in der Solarbranche tätig ist. Martin, erzähl mir bitte, was war die größte Schwierigkeit, die du auf deinem Weg überwinden musstest?
Ja, die größte Schwierigkeit war eigentlich die Phase nach dem Ende der Energiewende in Deutschland. Also die Bundesregierung hat ja irgendwann 2010, 2011 gemerkt, die Energiewende geht viel zu schnell. Die erneuerbare Energie, die wachsen wie verrückt. Die ganze Branche ist im Aufruhr. 200.000 Arbeitsplätze gab es plötzlich in Deutschland. Und dann kam meiner Meinung nach zumindest ein Stück Lobbyarbeit dazu von alten Stromkonzerne, von Branchen, die eben dadurch verschwinden würden. Und dann wurde mit damalig der Umweltminister Röttgen abgesetzt und der Altmaier, der heute unser Wirtschaftsminister ist, eingesetzt als Umweltminister, ohne Ahnung. Und der hat halt hier in unserer Branche im Solarbereich in Deutschland damals ca. 100.000 Arbeitsplätze, innerhalb von 2 Jahren waren die weg. Das war meine größte Herausforderung, weil damals war natürlich bei uns im Betrieb ein Solarboom. Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt 25 Mitarbeiter und die Hälfte davon hatten halt plötzlich keine Arbeit mehr. Also das ging von heute auf morgen durch den Bruch in der Regierung, durch die Änderungen in der Förderung, in der Rahmenbedingungen ging das bei unserem Betrieb wirklich ans Eingemachte. Und das war die schwierigste Zeit, die zwei Jahre danach, das zu überstehen.
Und was kann ein Kleinunternehmen dagegen tun?
Ja, im Endeffekt wenig. Wir haben natürlich damals versucht, unsere Kunden zu erklären, dass es trotzdem noch rentabel ist und langfristig sinnvoll. Wir haben auch sehr, sehr viele davon überzeugt, zum Glück. Aber es war natürlich von dieser Masse nur noch die Hälfte vielleicht übrig an Arbeit. Und wir haben dann versucht, uns breiter aufzustellen. Wir kommen aus der Elektrotechnik, haben den Bereich Heizungssanitär mit dazu genommen und haben dann praktisch dort für den Bau eben komplette Lösungen angeboten. Heizungssanitär, Elektro plus Photovoltaik, also erneuerbarer Strom, mit dazu genommen und haben dort auch das dann ganz gut überstanden. Also ich musste dann die Mitarbeiterzahl reduzieren. Wir haben dann so 17, 18 Leute noch gehabt über 2, 3 Jahre und inzwischen ist aber der Betrieb wieder bei 25.
Okay, und kannst du vielleicht so deinen Marktbegleitern irgendeinen Tipp geben, falls es tatsächlich dazu nochmal kommen sollte? Wie kann man die Firma dann über den Wasser halten?
Ja, also inzwischen bin ich ganz fest davon überzeugt. Es gibt keinen anderen Weg als erneuerbare Energie. Alles, was im Moment so, also dieser Kohlekompromiss, der jetzt gerade war, zum Beispiel völliger Schwachsinn aus meiner Sicht, 10.000 Arbeitsplätze über Jahre hinaus zu retten. In der erneuerbaren Energie haben wir im Moment 350.000 Arbeitsplätze. Und wenn die 10 in der Kohle weg sind, dann haben wir nochmal 30.000 bestimmt mehr in Erneuerbaren. Also wir müssen einfach Richtung Erneuerbar gehen. Wind, Sonne, Biomasse, Photovoltaik natürlich, Akkuspeicher, Stück weit Solarthermie, um damit unseren Planeten für die Zukunft fit zu machen und unsere lebenswerte Zukunft oder die lebenswerte Welt zu erhalten damit.
Und was denkst du eigentlich über die Verstaatlichung der Großkonzerne?
Ja, also es gibt ja schon, also im Strombereich gibt es ja die 4 Stromkonzerne und meiner Meinung nach sind die eh schon sehr stark verknüpft mit Politik, also Landes- und Bundespolitik, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg haben wir die EnBW. Die Hälfte davon gehört im Land Baden-Württemberg und da gibt es sehr, sehr starke Verbindungen. Was ich gut finde als Sicherheit für die Stromversorgung in Deutschland, aber gebremst wird dadurch natürlich immer dieser erneuerbare Anteil, das schnell umzusetzen und Veränderungen zu bringen, die ja möglich sind.
Sollten dann vielleicht die Netze, also die Stromleitungen, irgendwie privatisiert werden oder doch eher nicht?
Nee, ich glaube, die Netze, da finde ich schon, ist die hoheitliche Aufgabe gefragt. Also die Netze und auch der Netzbetrieb und auch, sage ich mal, die Sicherheit, dafür sollen die Netzbetreiber da sein. Und die 4 Stromkonzerne, ihr Geschäftsmodell ist ja weitestgehend kaputt. Also die erzeugen ja Strom, den sie billiger an der Börse verkaufen müssen, weil die Börsenpreise sind durch den Überschuss, durch das Mehrangebot von erneuerbarer Energie deutlich runtergegangen die letzten Jahre. Und im Schnitt produzieren die zum Beispiel für 10 Cent Kohlestrom und verkaufen den in Leipzig an der Börse für 5 Cent. Und deshalb der Netzbetrieb ist das Einzige, was die, glaube ich, im Moment, wo die nur ein bisschen Geld verdienen, die große 4.
Okay, und was für Rolle spielt eigentlich Braunkohle und Gas dabei?
Ja, also sehr viel Lobby noch, also die Braunkohle. Es gibt eine Studie von der deutschen Bundesregierung, dass man 8 Braunkohlekraftwerke sofort von heute auf morgen abschalten kann, ohne dass irgendwas passiert. Ich glaube die auch, weil wir hatten ja die Situation mit Fukushima und da wurden die Atomkraftwerke, bis auf 4 Atomkraftwerke, abgeschaltet in Deutschland. Und bei mir zu Hause ging das Licht auf jeden Fall nicht aus. Also ich weiß, dass dass Deutschland ungefähr 20% bis 30% Überschuss an Strom hat. Mhm. Und dass wir die letzten 2 Jahre, soweit ich das richtig gesehen habe, an der Strombörse keinen einzigen Tag Strom eingekauft haben, also mehr eingekauft wie Überschuss in Deutschland.
Und was ist dann mit Gas?
Gut, Gasversorgung ist natürlich notwendig. Wir haben natürlich sehr viele Haushalte, die mit Gas heizen, die mit Gas kochen. Und da muss natürlich die Versorgung vorerst mal sichergestellt sein. Aber ich sehe das Gasnetz eigentlich als tolle Reserve für Deutschland. Wir können hier zum Beispiel mit Windstrom im Norden, wir können über das Gasnetz praktisch dann diesen Windstrom in Gas umwandeln, dieses Power to Gas. Und dann das deutsche Gasnetz als Reserve, als Speicher, als Energiespeicher nutzen. Dafür sehe ich es gut, für diese Pipelines und solche Geschichte oder diese Nord Stream 2. Ich glaube, da, ja, das ist einfach, das ist vergangene Welt, die irgendwo mit hierher gebracht werden soll, die braucht man nicht mehr.
Und was würdest du dazu sagen? Ist Deutschland irgendwie von Russland in dem Fall abhängig? Wegen Ressourcen?
Ja, wir sind, glaube ich, ziemlich stark abhängig von Russland. Also ich glaube, die meisten Öllieferungen kommen aus Russland und die Gaslieferungen ja zum Großteil auch. Von dem her, das ist ja Fakt. Also da gibt es keine Diskussion darüber. Im Moment noch. Aber wir wollen uns ja unabhängig machen. Das ist ja mein Ziel.
Okay, Martin, du führst ein erfolgreiches Unternehmen. Und was kommt denn als nächstes? Hast du irgendwelche höhere Ziele? Wirst du dein Unternehmen erweitern?
Ja, also ich habe eigentlich meine Ziele, was die Firma angeht, schon erreicht. Wir haben die Energiewende auf einem guten Weg. Also wissen zwar die meisten noch nicht, aber wir haben in Deutschland 40% erneuerbarer Strom. Stand heute oder letztes Jahr 2018 waren es, glaube ich, 41%. Und die Zuwächse sind jedes Jahr um ein paar Prozentpunkte, geht es weiter nach vorne. Und ich sehe halt im Moment, die Welt verändert sich im Bereich Energie und auch Mobilität. Das heißt, wir haben jetzt immer mehr Kunden, die elektrisch fahren, die Elektrofahrzeuge sich anschaffen, die mit dem eigenen Solarstrom praktisch dann auch das Fahrzeug fahren möchten. Wir bauen denen Ladestationen, intelligente Systeme, um praktisch den eigenen Strom dann ins eigene Fahrzeug zu laden, wenn die Sonne scheint oder wenn sie nicht scheint. Also solche Dinge, das ist eine spannende Zukunft und da arbeiten wir dran.
Micro Europa.
Micro Europa.
Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Mein heutiger Gast ist Martin Walz, Spezialist für Photovoltaik und Solartechnik aus Siemensheim. Am Mikrofon ist Anastasia Timoschenko. Also Martin, wir haben jetzt gerade ein bisschen über die Mobilität gesprochen und denkst du nicht, dass für die Produktion von diesen Elektroautos man auch Strom eigentlich braucht und das kommt ja aus der Steckdose? Ist es nicht egal, ob das jetzt so Kohlenstrom ist oder Gasstrom oder auch Sonnenenergie?
Ja, gut, wie ich vorhin schon gesagt habe, also die in Deutschland haben wir zum Glück schon 40% erneuerbarer Strom und die Zukunft soll ja so aussehen, dass 100% aus erneuerbaren Energiequellen kommen. Das heißt, wir haben ja auf der Welt kein Energieproblem, sondern ich sage es immer nur Kopfprobleme. Also wir haben ja Stromüberschüsse ohne Ende und erneuerbare Energie ohne Ende. Das heißt, wir müssen eigentlich ja nur die Technologie nutzbar machen. Und Thema Elektromobilität, wir haben ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ich fahre seit 8 Jahren jetzt elektrisch, habe damals das erste Serie-Elektroauto, das es gab, in Deutschland gekauft. Leider nicht aus Deutschland, aber es war ein japanischer Hersteller. Und ich denke, auch dort hat die deutsche Industrie so manchen Trend oder diesen Trend im Moment, der ja ein Megatrend wird, verschlafen. Weil die meisten Hersteller haben noch nicht mal ein Elektrofahrzeug, also ein reines Elektrofahrzeug gibt es von den wenigsten deutschen Herstellern. Und ich habe neulich gelesen, dass unter den Top 20 Herstellern im Elektrofahrzeugbereich kein einziger deutscher Hersteller ist. Das finde ich schon sehr schade. Ich hoffe, dass die ganz, ganz schnell aufholen und vor allem auch unsere Region, die ja stark abhängig ist von Mobilität, von Fahrzeugherstellern, von Automobilindustrie, dass die ganz schnell den Trend erkennen und hoffentlich da aufspringen und auch gute Produkte und gute Autos entwickeln.
Ja, hoffentlich. Aber was glaubst du, woran könnte das liegen? Weil eigentlich in Deutschland werden so viele Autos produziert. Es gibt so viele Großkonzerne, die sich auf Autos spezialisieren und die produzieren dann keine Elektroautos, obwohl in China zum Beispiel, es pumpt hier jetzt gerade. Und es gibt fast nur Elektroautos.
Ja, also die Chinesen waren in dem Teil ein bisschen schneller. Die haben ja schon länger Fahrverbote, auch in große Städte, für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Das, was in Deutschland gerade diskutiert wird. Und ich denke halt, dass dieser Megatrend komplett Richtung Elektro geht, weil die Elektromobilität ist ja jetzt schon, sagen wir mal, besser von der Energieverbräuche her. Die Fahrzeuge sind zwar noch teurer, aber das ist eine reine Massenproduktionsgeschichte. Sobald in Masse produziert wird, werden die Fahrzeuge billiger. Die Fahrzeuge sind nachhaltig, die haben keine Emissionen. Und wenn der Strom dann noch aus erneuerbarer Energiequelle ist, was kann da dagegen sprechen? Also die Diskussionen über, man braucht viel Energie für die Batterieherstellung und sowas, die tue ich einfach mal ins Reich der Märchen, weil jedes Fahrzeug, jedes Auto muss ja irgendwo mal produziert werden. Und ich glaube, so ein Dieselauto oder ich glaube nur der Motor besteht aus 12.000 Teilen und das muss alles auch hergestellt werden. Also dieser Vergleich, den finde ich immer ein bisschen schade. Für mich ist ganz klar Zukunft Elektromobilität. Alles andere ist für mich schon, ja, Stand heute Oldtimer. Als Elektromobilist ist, in diesem Bereich bin ich ja schon länger tätig und für mich ist das schon Schnee von gestern.
Ja, aber trotzdem, voll viele Menschen sind immer noch von Diesel überzeugt. Findest du das nicht komisch?
Ja, ich denke, wenn man nichts anderes kennt und sich damit nicht auseinandersetzt, so wie ich. Ich bin ja im erneuerbaren Bereich tätig, habe die Solarbranche miterlebt. Also, und vielleicht kann sich mancher gar nicht vorstellen, wie die Kosten nach unten gehen können. Also wenn heute so ein Akku, man rechnet pro kW ungefähr 500 Euro, also dass der Akku kostet. Und ich vergleiche das immer mit meinen Solarmodule. Also die haben vor 20 Jahren haben die 4.000 Euro gekostet pro kW. Und heute kosten die 400 Euro pro kW. Und genauso wird der Preis sich entwickeln beim Akku. Also der elektrische Akku, der wird exponentiell nach unten gehen. Ich schätze mal auch in dem Faktor 10 irgendwo in 10 Jahren. Und dann gibt es kein billigeres Auto, kein besseres Auto als ein Elektrofahrzeug. Die Energiedichte wird besser werden. Also von dem her, es gibt keine Chance für Verbrennungsmotoren, meiner Meinung nach. Weil die einfach ineffektiv sind und vielleicht, keine Ahnung, 15% Wirkungsgrad haben.
Okay, habe ich dich richtig verstanden, dass du glaubst, dass die breitere Masse dieser Elektroautos noch nicht so richtig kauft oder kennt. Das liegt nicht nur daran, dass sie das nicht so richtig vorstellen können, sondern auch an den Preisen, weil die Elektroautos sind zurzeit immer noch deutlich teurer als die normale oder so alte Autos quasi, die wir alle kennen.
Ja, also alles, was neu ist, ist natürlich teuer, weil die Entwicklungskosten sind ja bei jedem Fahrzeug irgendwo gleich. Neue Technologie heißt natürlich Gefahren und da muss man sich absichern als Großkonzern sowieso. Aber wir haben jetzt in unserer Firma haben wir 6 Elektrofahrzeuge, 4 Kleinwagen aus Frankreich und die sind schon eigentlich preislich genauso günstig oder teuer wie jedes andere Fahrzeug. Das sind PKWs und da gibt es keinen Kostenunterschied mehr. Der einzige Unterschied ist eben, dass ich mit dem Elektrofahrzeug jetzt zum Beispiel 300 Kilometer Reichweite habe. Da habe ich natürlich, dann bin ich etwas eingeschränkt, wenn ich Langstreckefahrten machen möchte. Aber das tun wir ja nicht. Wir besuchen unsere Kunden in Calw und Tübingen. Dann kommen wir da locker hin und wieder zurück. Kein Problem.
Okay, und was ist eigentlich mit diesen Ladestationen? Es gibt ja sicherlich irgendwo in der Stadt so ein paar, aber ist das nicht so eher unpraktisch, wenn zum Beispiel man so ein bisschen längere Strecke fahren muss und dann plötzlich reicht die Reichweite nicht mehr?
Ja gut, ich meine, für Langstreckefahrten, da gibt es im Moment nur einen Hersteller, der das kann, der ist aus Amerika und ich glaube, die Marke kennt jeder. Die deutsche Automobilindustrie hat so ein bisschen Angst vor dieser Firma, die das getan hat, was keiner für möglich gehalten hat.
Ist das Tesla?
Ja, genau. Also Firma Tesla. Ich fahre selber so ein Fahrzeug und fahre damit auch sehr gern Langstrecke. Also ist überhaupt kein Problem mit Schnellladung in Italien oder was weiß ich. In ganz Europa gibt es hunderte von Ladestationen mit Schnellladefunktion. Die hat Tesla schon gebaut. Und sag mal, für mich ist eine Ladestation auch eine Steckdose im Hotel. Also ich habe zum Beispiel öfters auch im Urlaub an der Hotelsteckdose geladen.
Okay, das ist voll ungewöhnlich.
Weil ich habe ja da Tage Zeit, 2-3 Tage, da kann ich an einem Tag die Steckdose, das Fahrzeug einstecken und am nächsten Tag ist das Ding voll. Also da habe ich ja kein Zeitproblem. Ein Zeitproblem habe ich nur auf Reisen. Wir laden ja auch die Firmenfahrzeuge tagsüber, wenn die Sonne scheint. Und da, wir müssen ja nicht ständig laden, wenn ich am Tag 50 Kilometer fahre und das Ding hat 300 Kilometer Reichweite, kann ich ja manchmal warten, bis die Sonne scheint. Oder ich mache das natürlich auch so, ganz klar.
Okay, Martin, danke für die interessante Information. Und was ich dich noch fragen wollte, wie es schon bekannt ist, die Regierungskommission hat sich im Januar 2019 auf den Kohlenausstieg bis zum Jahr 2038 geeignet. Wie lautet deine Meinung zu dieser Entscheidung? Du bist ja so ein erfahrener Mann in der Branche und du hast bestimmt irgendwas dazu zu sagen.
Ja, für mich unverständlich, so eine Technologie, also die eigentlich ja jetzt schon tot ist, noch irgendwo 20 Jahre hinzuhalten und da so viel Geld der Allgemeinheit zu investieren in eine Branche, die schon tot ist. Also für mich ist das so ein klassisches Beispiel von Konzernpolitik, weil es geht nur um den geldliche Vorteil von einer Region oder von einem Konzern in dem Bereich. Die Arbeitsplätze, die gibt es vielfach in Erneuerbare. Also wenn die Leute jetzt statt Kohle abbauen, dort Windräder hinbauen oder Solaranlagen, dann sind die alle beschäftigt, da können wir ein paar neue einstellen. Und das wäre wahrscheinlich billiger, als diese Kohle noch aufrechtzuerhalten.
Okay, und was wird eigentlich mit diesen großen Konzernen passieren, wenn jeder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hätte?
Ja, die Konzerne brauchen wir schon. Wir brauchen natürlich eine große, also die Energieversorgung in Deutschland muss natürlich sichergestellt werden. Wir sind ein Industrieland. Also das setzt sich auch ganz klar, das ist die Nummer eins, die Sicherheit. Aber dieses Geschäftsmodell, Strom mit Kohle zu erzeugen oder Atomkraft, das ist einfach tot, meiner Meinung nach. Und die Konzerne, wenn sie es noch nicht getan haben, sollen sich vielleicht schleunigst mal darum kümmern, dass sie sich ein anderes Geschäftsmodell suchen. Auf der anderen Seite sind ja die 4 Konzerne als Netzbetreiber auch tätig, also als große Übertragungsnetzbetreiber und im Regionalen natürlich auch im Kleinen. Und da sind sie dafür zuständig, dass die Netze stabil sind. Also da haben die schon eine hoheitliche Aufgabe, meiner Meinung nach, und dafür sind die auch gut. Und ich denke mal, also als Geschäftsmodell könnte ich denen zum Beispiel vorschlagen, also zum Beispiel Strukturen im Netzbereich zu entwickeln, wo man erneuerbare Energie praktisch anschließen kann. Also da gibt es auch spezielle Netzanschlusstechniken, spezielle Trafo-Systeme um das dann vielleicht weltweit andere Leute, andere Firmen anbieten zu können. Weil die Lösungen, die brauchen wir ja weltweit, nicht bloß in Deutschland.
Okay. Also, um diese seriöse Konversation etwas aufzulockern, hören wir jetzt Andrew Hepburn von The Shakes. Baby, spending all my time with you, 24 hours a day, makes me feel like I'm in a dream. Baby, staying over at your place, kissing you the sweet taste, makes me feel like I'm in a dream. Mein Name ist Anastasia Timoschenko und Sie hören Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast habe ich Martin Walz, ein erfolgreicher Unternehmer im Bereich Elektro- und Solartechnik. Jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft. Martin, wie wird sich der Markt für erneuerbare Energien sowohl regional als auch international in den nächsten Jahren entwickeln?
Ja, ich denke, es geht nur noch in Richtung erneuerbare Energien, weil es gibt ja immer zwei Gründe für Veränderungen, wenn es billiger und besser ist. Die zwei Gründe sind da. Es ist nachhaltig und die Solarenergie ist die billigste Energie, die es weltweit gibt. Und deshalb ist der Trend auch nicht aufzuhalten. Also in Deutschland werden die großen Solarprojekte ja versteigert. Und wenn man die Preise sich anschaut, also da werden die Vergütungen praktisch für 5 Cent circa oder knapp darunter festgelegt, was der Betreiber der Solaranlage dieses Parks bekommt. Und dasselbe ist in anderen Ländern natürlich noch wesentlich günstiger, wo dann die Solarenergie oder wo mehr Sonne scheint. Da hat man dann Erzeugungskosten von Solarstrom unter 3 Cent zum Beispiel. Und da gibt es einfach gar kein Zurück mehr. Also die Solarenergie ist inzwischen so billig, dass sie alles schlagen wird. Also die ganze Welt wird solar. Das ist nicht aufzuhalten.
Okay. Ich weiß, dass man eigentlich hier so in eigenen Land besser investieren sollte, in diese Industrie. Aber ist es nicht so ein bisschen günstiger und ein bisschen besser, dann in die Drittländer zu investieren, die mehr Sonne haben, um mehr Geld dann zu bekommen?
Nein, also ich finde unsere Zukunft, also hier in Deutschland, die kann nur so aussehen oder auch für ganz Europa gesprochen, dass wir uns dezentral mit erneuerbarer Energie versorgen, aus einem Mix von erneuerbaren Energien mit Solar, mit Wind, mit Wasserkraft, mit Biomasse und dann natürlich ein Stück weit Speicherkraftwerke dazu, also in Akkuspeicher elektrisch oder Akkuspeicher mit als Wasserkraft zum Beispiel. Es gibt da noch andere Möglichkeiten, den Strom zu speichern, wie ich vorhin schon genannt habe, im Windgas zum Beispiel. Im deutschen Gasnetz kann man, wie ich gelesen habe, so 2 Monate Energie für Deutschland speichern. Und das ist schon gebaut, da muss keiner Netze bauen. Also so stelle ich mir die Energieversorgung vor. Und die Erneuerbaren sind natürlich ja nicht stetig. Das heißt, man braucht natürlich mehr Reserve als vorher mit Kohle oder Gas oder sowas. Mhm. Da hat man natürlich einen gewissen Überschuss. Und das Ganze zu steuern, sind wir wieder bei unseren großen 4 deutsche Energieversorger. Ich glaube, die haben dann genug zu tun, um sage ich mal, diese erneuerbare Energie so zu steuern, dass Deutschland sicher mit Energie versorgt wird.
Danke für die interessante Aussicht. Ich habe noch eine Frage an dich. Welche Solartechniken und Trends, also abgesehen von Elektromobilität vielleicht, werden in der Zukunft eine große Rolle spielen? Was wird noch kommen?
Ja, also es sind einige Veränderungen. Es wird natürlich, diese Veränderung wird ja vieles nach sich ziehen. Also Ölindustrie, Gasindustrie, alles was fossile Brennstoffe ist, wird wegfallen. Atomkraftwerke werden ja sowieso kaum noch gebaut, weil der Strom am teuersten ist von allen. Ich denke, Atomkraftwerke werden im Moment nur gebaut, wo vielleicht noch für Kernwaffen noch was gebraucht wird. Aber es wird sich halt die ganze Welt verändern. Und das Schöne dabei ist, dass die erneuerbare Energie keine Arbeitsplätze kosten. Das hat auch unser Wirtschaftsminister immer noch nicht kapiert, Herr Altmaier. Sondern erneuerbare Energie machen neue Arbeitsplätze oder es werden neue Arbeitsplätze.
Okay, vielen Dank, Martin, für diesen außergewöhnlichen Einblick in die Welt der erneuerbaren Energien, insbesondere Solartechnik. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und dass du deine Ziele dann auch erreichst.
Vielen Dank, Anastasia.
Das war's für heute mit unserem Beitrag von 0 auf 100 Kilowatt. An den Regeln saß Fabian Schaller, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Unser Studiengast war Martin Walz, Geschäftsführer bei Martin Walz Elektro- und Solartechnik in Simonsheim. Zum Abschied hören wir ein tolles Lied und noch mehr spannende Sendungen von Radio Mikroeuropa finden Sie auf unserer Homepage auf www.mikroeuropa.de. Ich bin Anastasia Timoschenko, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.
Thank you.